Ja, Herr, darum möchten wir dich bitten, sende dein Wort, lass dein Licht uns aufscheinen und dann durch uns auch anderen Menschen aufscheinen. Wir bitten dich, dass wir, wenn wir jetzt zu dir aufschauen, dass sich in uns das Antlitz deines Sohnes Jesus Christus widerspiegelt und von deiner Liebe erzählt. Bitte sprich du uns durch dein gutes Wort und verändere du uns durch deinen Geist. Amen. Wir alle kennen es, davon gehe ich aus, und wir alle haben es auch schon mal gemacht, die Schuld für ein negatives Ereignis von uns zu weisen und jemand anderem zu geben. Letzte Woche hat unser kleinster Sohn voller Tatendrang unseren Esstisch erklettert. Das macht er immer, wenn wir nicht unsere Stühle auf den Boden legen, und hat mit unserer Esszimmerlampe Faustball gespielt, wodurch unsere Lampe in starke Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das konnte natürlich nur passieren, weil die Eltern einen klitzekleinen Moment nicht aufmerksam genug waren. Aber die Schuld, das war aus meiner Sicht ganz klar, war nicht bei mir, sondern sie lag natürlich bei meiner Frau. Sie hätte besser aufpassen müssen. Vielleicht kommen dir solche Situationen bekannt vor. Wir sind sehr gut darin, die Schuld für etwas Negatives woanders als uns bei uns selbst zu finden. Wenn wir früher Fußball gespielt haben und jemand sein eigenes Unvermögen gezeigt hat, dann wurde das manchmal auf die Fußballschuhe geschoben oder auf den Platz oder auf den Ball. Und ein Freund von mir hat dann immer gesagt, ja, und wenn du nicht schwimmen kannst, dann liegt es an der Badehose. Und in der Schule war es auch immer so, dass wenn jemand zu spät gekommen ist, der Bus schuld war, aber nie man selber schuld daran war. Aber das, was auf der persönlichen Ebene gilt, das gilt sogar auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Dieses Phänomen lässt sich auch da beobachten. Wer ist schuld an den ganzen Problemen, an den großen Problemen, mit denen wir uns als Gesellschaft, als Menschheit konfrontiert sehen? Manche sagen, die Politik ist schuld oder der Kapitalismus, der Staat, das Bildungssystem, die Gesellschaft. Manche sagen, die Ausländer. Im Dritten Reich hat man gesagt, die Juden sind schuld. Aber als Christen, das heißt als Menschen, die die biblische Weltanschauung angenommen haben, sollten wir es eigentlich besser wissen. Das Problem ist nicht der Staat und die Lösung ist nicht die Anarchie. Und das Problem ist auch nicht der Kapitalismus und die Lösung der Sozialismus. Das fundamentale Problem von uns Menschen ist die Sünde. Dass sich der Mensch gegen seinen Schöpfer aufgelehnt hat und als Folge davon sich sein Herz verfinstert hat und er nun dem Bösen zugeneigt ist. Das ist die Wurzel, und all die anderen Probleme, die sich daraus ergeben, sind bloß Symptome dieses Grundproblems. Und solange wir unseren gefallenen Zustand als Menschen nicht anerkennen, geben wir immer der Badehose die Schuld, aber niemals erkennen wir die Schuld bei uns oder das Problem bei uns. Wir werden immer die Schuld woanders suchen, aber nicht in uns selbst sehen. Aber wenn wir unsere Sünde als das größte Problem anerkennen, ist das der erste Schritt in die richtige Richtung. Denn dann öffnen wir uns auch für die Lösung, die Gott uns für dieses Problem anbietet. Ich möchte noch einmal einen Schritt zurückgehen, um unseren heutigen Predigttext, den wir uns gleich anschauen möchten, ein bisschen in seinen Zusammenhang, in seinen Kontext einzuordnen. Wir hatten am Anfang von Kapitel 7 gesehen, wie Paulus erklärt hat, dass wir von der Herrschaft des Gesetzes befreit werden müssen, um für Gott leben zu können. Paulus ahnt, wie er das schon oft im Römerbrief getan hat, jetzt eine Gegenfrage, die sich daraus ergibt. Und diese Gegenfrage kommt von seinen Gegnern, und die würden jetzt vielleicht sagen, aber Paulus, sagst du damit, dass das Gesetz, das Gott uns gegeben hat, sagst du, dass das Gesetz das Problem ist? Ist das Gesetz schuld daran, dass wir in Sünde gefangen sind und dass wir unfrei sind? Und dann sehen wir in den Versen 7 bis 13 von diesem siebten Kapitel, wie Paulus auf diesen Einwand reagiert und antwortet. Und das möchte ich uns jetzt einmal vorlesen. Das sind die Verse 7 bis 13 und ihr findet sie auch auf euren Liedblättern. Heißt das nun, dass das Gesetz Sünde ist? Auf keinen Fall. Aber ohne Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, du sollst nicht begehren. Doch die Sünde nutzte die Gelegenheit und stachelte durch das Gebot jede Begierde in mir auf. Ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte, ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit und benutzte das Gesetz, um mich zu täuschen und zu töten. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Das Gebot brachte nur die Abscheulichkeit der Sünde ans Licht. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass Paulus Sichtweise auf das Gesetz differenziert ist. Es ist ambivalent. Er sieht etwas Gutes darin, verteidigt das Gesetz hier an dieser Stelle, aber letzte Woche hatten wir auch gesehen, dass er sagt, dass wir frei werden von der Herrschaft des Gesetzes. Und hier sagt er jetzt, ja, wir mussten nicht nur frei werden von der Herrschaft des Gesetzes, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das Gesetz schlecht ist, das Gesetz, was Gott gegeben hat. Im Gegenteil, Paulus antwortet auf diese Eingangsfrage, ob das Gesetz Sünde sei, eigentlich mit diesem 12. Vers, wo er sagt, es bleibt also dabei, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Paulus verteidigt hier also das Gesetz mit dem Ziel, dass wir umso klarer sehen, wo eigentlich das Problem liegt. Oder um im Bild zu bleiben, dass du im Wasser untergehst, ist nicht das Problem mit der Badehose. Es liegt nicht an der Badehose, es liegt daran, dass du nicht schwimmen kannst. Und lass uns mal versuchen, jetzt diesen Gedankengang von Paulus nachzuvollziehen und ihm zu folgen. Die Eingangsfrage, die Frage, ob das Gesetz Sünde ist, verneint Paulus vehement. Und damit, mit dieser Frage, öffnet er sozusagen das Thema, worum es in diesem Abschnitt geht. In welcher Beziehung stehen das Gesetz und die Sünde zueinander? Und diese Beziehung kann man dann in folgenden drei Hauptaussagen zusammenfassen. Erstens, Sünde wird durch das Gesetz aufgedeckt. Zweitens, Sünde wird durch das Gesetz verstärkt. Und drittens, die Sünde benutzt das Gesetz, um uns den Tod zu bringen. Und dann kommt Paulus zu seinem Fazit, das Gesetz an sich ist gut, die Sünde ist aber der wahre Bösewicht. Bevor wir allerdings in die Details dieses Textes einsteigen, möchte ich noch eine Frage mit uns klären oder versuchen zu klären. Wer ist eigentlich das Ich in diesem Text, der hier oder das Ich, das hier spricht? Und jetzt denkst du vielleicht, ja, ist doch klar, also das muss ja Paulus sein. Paulus schreibt diesen Text und er beschreibt hier einfach seine ganz persönliche Erfahrung. Aber ganz so leicht ist es leider nicht. Viele Bibelausleger haben sich über diese Frage schon den Kopf zerbrochen. Und um darauf hinzuweisen, in Vers 9 lesen wir zum Beispiel, ich war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Und wenn man sich jetzt das Leben von Paulus anschaut, dann stellt man fest, okay, so ganz passt das irgendwie nicht, weil eigentlich gab es für Paulus keine Zeit so richtig, in der er das Gesetz nicht kannte. Er ist als Jude aufgewachsen und von allem, was wir an anderen Stellen über sein Aufwachsen leben können im Judentum, spricht er eigentlich davon, dass er von klein auf mit dem Gesetz bekannt gewesen ist und damit aufgewachsen ist. Oder auch diese Aussage in Vers 10, wo er sagt, dass ich starb, als das Gesetz in mein Leben kam, ist auch nicht so einfach in Paulus Biografie irgendwie einzuordnen. Und deshalb gibt es manche Ausleger, die sagen, hinter diesem Ich in diesem Text verbirgt sich eigentlich eine Anspielung oder eine Verknüpfung zu Adam, der im Garten Eden quasi ein Gebot von Gott bekommen hat, dieses Gebot gebrochen hat, dann gestorben ist und oder den geistlichen Tod gestorben ist. Und sie sagen, hier passt dann eigentlich diese Abfolge von Leben zu Tod durch das Gebot viel besser als jetzt in der persönlichen Biografie von Paulus. Aber bei dieser Auslegung ist schwierig, wie dann Vers 7 eigentlich da reinpasst, weil hier wird ganz explizit ja eins der 10 Gebote erwähnt. Du sollst nicht begehren. Und dass diese 10 Gebote erst viel später gegeben wurden, das sehen wir im 2. Buch Mose. Und sie wurden dem Volk Israel gegeben und nicht Adam im Paradies oder im Garten Eden. Und deshalb sagen manche, ja, eigentlich ist hier Israel gemeint, als Kollektiv, hinter dem dieses Ich steckt. Und es gibt in dem Psalm zum Beispiel, ganze Psalmen, wo dieses Wort Ich verwendet wird, und eigentlich ist das ganze Volk Israel gemeint, das ganze Volk Gottes. Ein Ausleger schreibt dann, und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich überzeugend und eine gute Lösung, er sagt, die beste Erklärung ist also, dass Paulus in diesen Versen die Erfahrung beschreibt, die er und alle Juden als Teil des Volkes Israel gemacht haben. Er schaut also zurück auf Ereignisse, oder er schaut nicht zurück auf Ereignisse seines ganz persönlichen, individuellen Lebens, sondern auf die Erfahrung des Volkes Israel, und er selbst sieht sich als Teil dieses Volkes und kann deshalb diese Erfahrungen in der Ich-Form beschreiben. Scott hatte das schon in einer Predigt zu Römer 5 gesagt, dass wir dazu tendieren, uns ausschließlich als Einzelpersonen, als Individuen zu sehen und uns sehr isoliert sehen. Und im biblischen Denken ist es etwas anders. Da sahen sich die Menschen viel mehr als Teil einer größeren Gruppe, als Teil ihrer Familie, als Teil ihres Stammes oder ihres Volkes. Und das erkennt man auch heute noch, wenn Juden das Passa feiern, denn dann bekennt ein Jude mit der Ich-Form, dass er persönlich ein Sklave in Ägypten war und durch Gottes starke Hand befreit wurde. Also er sagt heute, obwohl er niemals geschichtlich gesehen dabei war, sagt er, ich war ein Sklave in Ägypten, aber Gott hat mich befreit. Also, weil Paulus sich selbst als ein Teil dieses Volkes begreift, kann er das, was hier quasi über Israel beschrieben wird, auch in der Ich-Form sagen. Und so können wir diesen Text versuchen einzuordnen, dass er das deshalb aus dieser Ich-Perspektive schildert. Kommen wir nun also zu diesen drei Hauptgedanken von Paulus über die Beziehung zwischen dem Gesetz und der Sünde. Den ersten Gedanke, Sünde wird durch das Gesetz aufgedeckt, sehen wir ganz am Anfang in Vers 7, wo Paulus schreibt, ohne Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Es ist unwahrscheinlich, dass Paulus hier meint, dass Menschen vor dem Gesetz, das Mose gegeben hat, die Sünde oder das zu tun, was Gott nicht will, als Kategorie nicht kannten, als ob man das vorher nicht gewusst hatte. Wir sehen zum Beispiel am Ende vom ersten Mosebuch, wie Josef dann das Vorgehen seiner Brüder, dass sie ihn nach Ägypten verkauft haben, als etwas Böses bezeichnet. Also diese Kategorie der Sünde gab es schon. Paulus meint hier aber, dass das mosaische Gesetz ihm verdeutlichte, wie sündig er eigentlich ist. Dass das Gesetz wie ein Spiegel ist, das uns schonungslos zeigt, dass wir Sünder sind und wie groß das Ausmaß der Sünde in unserem Leben ist. Paulus führt dann das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, als ein Beispiel auf. Und manche sagen, das ist quasi so eine Zusammenfassung der 10 Gebote insgesamt. Aber es deutet auch auf etwas anderes hin. Selbst wenn ein Mensch nämlich sagen würde, ich bin von meinen Taten her ein aufrichtiger Mensch, ein moralischer Mensch, ich habe noch nie jemanden getötet, ich habe noch nie die Ehe gebrochen, muss er doch bei diesem Gebot, das Gebot nicht zu begehren, erkennen, ja, ich bin ein Sünder. Ich habe das Gebot gebrochen, was Gott mir gegeben hat. Ich habe gegen ihn gesündigt und nicht nur gegen irgendeinen abstrakten Moralkodex, sondern ich habe gegen Gott gesündigt, weil er dieses Gebot gegeben hat. Das Gesetz lässt uns also sehen, die Sünde hat sogar unsere Herzen im Griff. Das ist nicht nur etwas Oberflächliches, wo wir ab und zu mal irgendwie was Schlechtes machen, sondern tief in unserem Herzen, selbst da, wo unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Begierden sitzen, da sitzt auch die Sünde. Und die Sünde ist letztlich nicht nur irgendwie gegen einen Moralkodex, sondern es ist gegen eine Person, es ist gegen Gott, der uns die Gebote gegeben hat. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere an die Bergpredigt von Jesus, wo er auch das erklärt, dass man in seinem Herzen die Ehe brechen kann. Nicht durch eine Tat, sondern in unseren Herzen. Wenn wir schon in unseren Gedanken eine Frau lüstern ansehen oder einen Mann lüstern ansehen und diese Person begehren, dann haben wir praktisch schon in unseren Herzen die Ehe gebrochen. Oder dass wir auch das Gebot, du sollst nicht töten, in unseren Herzen brechen können, erklärt Jesus da auch, indem wir gegen unseren Mitmenschen böse Gedanken hegen, ihnen etwas Negatives wünschen. Auch wenn wir nie zu einem Knüppel greifen und ihn totschlagen, können wir schon in unseren Herzen diese bösen Gedanken gehabt haben und damit Gottes Gebot übertreten haben. Das heißt, hinter der Fassade einer äußeren Rechtschaffenheit, ja sogar Frömmigkeit, kann sich ein Abgrund und Abgrund von Boshaftigkeit und Sünde auftun. Und ich denke, wir alle würden uns in Grund und Boden schämen und am liebsten im Erdboden versinken, wenn alle unsere geheimsten Gedanken und alle unsere Herzensregungen öffentlich auf einer Leinwand gezeigt würden. Wenn all das, was in unseren Herzen passiert, für alle sichtbar wäre, würden wir uns sehr schämen und wir würden am liebsten nicht da sein. Und keiner von uns kann dann sagen, was dann zu sehen wäre, dass das alles nur rein und heilig und gut und schön wäre, sondern wir würden uns schämen für die bösen und ja manchmal sogar abscheulichen Gedanken unseres Herzens. Und das Gesetz macht uns genau das bewusst. Das Gesetz deckt die Sünde auf. Es zeigt uns das Ausmaß unserer Verdorbenheit. Es überführt uns von Sünde und es führt uns so zu wahrer Selbsterkenntnis. Das ist der erste Aspekt der Beziehung von Gesetz und Sünde. Die Sünde wird durch das Gesetz aufgedeckt. Und dann den zweiten Aspekt sehen wir dann in Vers 8. Sünde wird durch das Gesetz verstärkt. Paulus schreibt da, die Sünde nutzte die Gelegenheit und stachelte durch das Gebot jede Begierde in mir auf. Und hier haben wir einen Begriff aus der Militärsprache, dieses nutzte die Gelegenheit oder gewann eine Angriffsmöglichkeit, kann man vielleicht auch sagen. Das heißt, wenn eine Armee eine befeindete Festung einnehmen möchte, dann versucht sie vielleicht zuerst einen Ort zu erobern, von wo aus sie dann ihren Angriff starten kann. So eine Art Brückenkopf, so einen strategischen Platz, von wo aus sie den Angriff starten kann. Und das ist da gemeint, dass das Gesetz von der Sünde vereinnahmt wurde, um einen Angriff auf uns zu starten. Wie ein Sprungbrett nutzte quasi die Sünde das Gesetz, um sich über uns in noch größerem Ausmaß zu ermächtigen. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal so erlebt oder in eurer eigenen Erfahrung erlebt, dass gerade das, was verboten ist, einen besonderen Reiz auf uns ausübt. Und das lässt sich auch bei Kindern gut beobachten. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht ein zu schlechtes Bild von unserem kleinen Sohn, aber manchmal ist es so, dass er genau das, was wir gesagt haben, dass er nicht tun soll, dass er durchaus Freude daran hat, vielleicht, also mit so einem schelmischen Blick, dann sich aufmacht, genau das zu tun, wo wir ihm gerade gesagt haben, tu das bitte nicht. Und bei Kindern lässt sich das beobachten, aber auch bei heranwachsenden Erwachsenen, bei uns allen. Und Augustinus hat das einmal in seinen Bekenntnissen beschrieben. Das ist ein Buch, was er geschrieben hat, um auf sein früheres Leben in Sünde zurückzuschauen. Und er beschreibt dort eine Begebenheit, bei der er und seine Kameraden Birnen gestohlen haben. Und er erklärt dann, es ging uns nicht um die Birnen. Wir hatten selber genug Birnen und die waren sogar besser als die, die wir geklaut haben. Und die, die wir geklaut haben, die haben wir sogar den Schweinen zu essen gegeben. Also wir haben nicht gestohlen, um diese Birnen zu haben. Und dann sagt er, wir haben gestohlen, allein deshalb, weil es verboten war. Wir hatten Lust daran, das Verbotene zu tun, sagt er. Und das ist das, was Paulus hier meint. Letzte Woche habe ich auch schon darüber gesprochen, wie die Sünde uns irgendwie überlistet, wie sie uns täuscht, indem sie uns vielleicht denken lässt, dass das Leben und die Freiheit und das Gute für uns in der Übertretung des Gebotes liegt, in dem Überschreiten von dem, was Gott uns als Grenze gesetzt hat. Im sinnbildlichen Essen der verbotenen Frucht. Wir denken, Gott will uns einengen, er will uns etwas vorenthalten. Wir denken vielleicht, ich weiß selber, was gut für mich ist. Ich bin groß, ich kann selber für mich entscheiden, was ich machen möchte. Und wir tun genau das, wovon Gott gesagt hat, nein. Und die Sünde über sie täuscht uns und sie bringt uns dazu, genau das zu tun. Aber dann bringt uns diese Übertretung des Gebotes eben nicht das erhoffte Leben, sondern den Tod. Und das ist Paulus dritter Hauptgedanke, dass die Sünde das Gesetz benutzt, um uns den Tod zu bringen. In den Versen, in der zweiten Hälfte von dem achten Vers bis Vers 11 erklärt Paulus genau diesen Zusammenhang. Und vielleicht stellst du dir eine Tabelle einmal vor mit zwei Spalten und die Überschrift der linken Spalte ist ohne das Gesetz und darunter steht, ist die Sünde tot und ich war am Leben. Und dann über der rechten Spalte steht mit Gesetz oder als das Gesetz kam und darunter steht genau das Gegenteil. Die Sünde erwachte, beziehungsweise wortwörtlich die Sünde lebte auf, beziehungsweise und dann darunter und ich starb. Das heißt, ohne Gesetz ist die Sünde tot und ich bin am Leben. Mit dem Gesetz ist die Sünde am Leben und ich bin tot. In Vers 11 lesen wir, die Sünde ergriff die Gelegenheit und benutzte das Gesetz, um mich zu täuschen und zu töten. Das, was eigentlich dazu bestimmt war, wie wir in Vers 10 sehen, um uns das Leben zu bringen, brachte uns tatsächlich den Tod. Warum? Weil seit dem Sündenfall schon die Sünde in uns Menschen regierte und herrschte und wir eben dieses Gesetz, dieses Gebot, was Gott gegeben hat, nicht gehalten haben, sondern es gebrochen haben. Und wie wir schon an einer vorherigen Stelle im Römerbrief gehört haben, der Sündelohn ist der Tod. Das, was die Sünde nach sich zieht als eine Strafe, ist der Tod. Durch die Übertretung des Gesetzes haben wir den Tod verdient, sagt Paulus. Und auch heute ist das noch so. Das ist nicht nur eine Erfahrung, die Paulus beschreibt. Auch heute ist es noch so, dass uns das Gesetz an sich nicht das Leben bringt, sondern den Tod. Wenn du die 10 Gebote hörst, wir haben sie vorhin gehört, und mehr nicht, und nur die 10 Gebote hörst, wird dir dieses Gesetz den Tod bringen und nicht das Leben bringen. Weil das Gesetz denjenigen, der es übertritt, zum Tod verurteilt und weil das Gesetz nicht die Kraft hat, uns zu verändern, darüber haben wir auch schon nachgedacht, das Gesetz hat nicht die Kraft, unsere Herzen zu verändern und uns von der Macht der Sünde zu befreien. Und deshalb kann uns das Gesetz durch die Sünde nur den Tod bringen. Schuld daran ist nicht das Gesetz an sich, sondern die Sünde, die in uns lebt. Wenn heutzutage ein Krimineller gefangen genommen wird und aufgrund einer bestimmten Straftat verurteilt wird, dann kann er wohl kaum dem Gesetz oder dem Richter die Schuld für seine Verurteilung geben. Er kann nicht sagen, das Gesetz ist schuld, dass ich jetzt ins Gefängnis muss, sondern er selbst und sein straffälliges Verhalten sind schuld daran. Paulus kommt in den letzten 2 Versen dann zu seinem Fazit. Er sagt, das Gesetz an sich ist gut, die Sünde ist der wahre Bösewicht. Und ich lese nochmal Vers 12. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Vers 13. Auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Das Gebot brachte nur die Abscheulichkeit der Sünde ans Licht. Paulus hat hier also erfolgreich diesen Einwand widerlegt, dass das Gesetz Sünde ist. Er sagt, das Gesetz ist unschuldig an unserem Tod, aber die Sünde ist schuldig. Nicht meine Fußballschuhe oder sogar Adidas sind schuld an meinem fußballerischen Unvermögen, sondern ich bin es selbst. Aber dann kann man fragen, wozu hat Gott dann überhaupt das Gesetz gegeben, wenn das irgendwie eigentlich eine Sackgasse ist? Also auf der einen Hand zeigt uns das Gesetz tatsächlich etwas von Gottes gutem und heiligem Wesen. Es ist nicht nur eine Offenbarung seines Willens, sondern es ist eine Offenbarung seines Wesens, seines Charakters. Aber dann auf der anderen Seite hat Paulus eine bestimmte Sichtweise auf das Gesetz, die durchaus positiv eigentlich ist in Gottes Erlösungsplan, in Gottes Heilsplan. Und das sehen wir in verschiedenen Stellen in seinen Briefen, zum Beispiel im Galaterbrief, wo wir in Kapitel 3, Vers 24 lesen, so führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Das Gesetz führt uns zu Christus. Oder unter der strengen Hand dieses Erziehers, unter dem Gesetz, gab es nur Tod und Verdammnis. Aber gerade das bereitet uns vor auf das Kommen des Retters Jesus Christus, der uns genau aus diesem Tod und aus dieser Verdammnis erlöste. Das Gesetz kann uns nicht retten. Nur Christus kann es tun. Und Gott sei Dank, er hat es getan. Und ich möchte euch ein längeres Zitat mal von Adolf Schlatter vorlesen. Der hat zu verschiedenen Büchern aus der Bibel Kommentare geschrieben. Und er hat diese Stelle aus dem Galaterbrief, wie ich finde, auf gute Weise kommentiert. Und er schreibt, bis aber Christus kam, war im Gesetz ein Wächter über uns gesetzt, der uns in einer Gefangenschaft verschlossen hielt. Bewacht wurden wir unter dem Gesetz, weil es uns von Gott fernhielt. Es ließ uns nicht zu seiner Liebe zu. Die Pforten des Heiligtums blieben verschlossen. Wir mussten warten. Es war noch Nacht in uns und um uns her. Wir hörten von Gott her nur das eine, sein Gebot und seine Drohung. Das war noch nicht die Sonne seiner Erkenntnis, die ewiges Leben ist. Aber diese Schranke soll nicht für immer bleiben und uns von Gott scheiden. Sie wird dann beseitigt, wenn der Glaube geoffenbart wird. Er leuchtet in uns auf als Strahl von oben. Die Decken fallen, das Auge findet Christus, erfasst seine Herrlichkeit, schaut in ihm Gottes Angesicht. Und nun ruht die Seele in ihm als ihren festen Grund. Erst von Christus her entsteht die Offenbarung des Glaubens. Aber die Haft, mit der das Gesetz uns umschließt, ist die stille Zubereitung zu dieser Offenbarung. Schlatter spricht hier über die Heilsgeschichte Gottes und seinen Heilsplan. Und er sagt, die Offenbarung des Gesetzes war eine Vorbereitung, eine stille Zubereitung, wie er es nennt, für die Offenbarung des Glaubens an Jesus Christus. Und das, was für die Heilsgeschichte gilt, für Gottes Zeitplan, für seinen Rettungsplan über die Jahrhunderte, das gilt in gewisser Weise auch für uns auf persönlicher Ebene, für unsere persönliche Heilsgeschichte, unsere persönliche Rettungsgeschichte. Auch so, auch in dieser Geschichte möchte Gott das Gesetz gebrauchen als eine stille Zubereitung für Christus. Wenn wir uns mit dem Gesetz konfrontiert sehen, wenn wir diese Gebote hören, können wir uns quasi erschlagen fühlen von diesen Geboten. Und es ist eine Art Tod, den uns das Gesetz zufügt, sodass wir zu dem Punkt kommen, dass wir uns vor Gott als vollkommen verloren erkennen und sagen, ich bin unfähig, Gottes Gebote aus eigener Kraft zu gehorchen. Ich bin unfähig, ihm zu gefallen, ihn zu lieben, ja sogar an ihn zu glauben. Das Gesetz hilft uns deshalb zu sehen, dass wir Jesus als unseren Retter brauchen. Aber wenn du meinst, dass du diesen oder überhaupt keinen Retter nötig hast, dann möchte ich dir nahelegen, dass du noch einmal das Gesetz liest, damit du, wenn man so will, wirklich die Härte dieses Gesetzes auch spürst und spürst, dass dieses Gesetz uns nicht Leben bringt, sondern den Tod. Und ich möchte dich ermutigen, ehrlich und nicht oberflächlich das Gesetz Gottes auf dich wirken zu lassen, zum Beispiel in der Form der 10 Gebote. Und frage dich mal ernsthaft, ob du all diese Gebote zu jedem Zeitpunkt deines Lebens vollkommen erfüllt hast. Wir sind vielleicht dazu geneigt, so das Gesetz etwas abzuschwächen und den Maßstab Gottes runterzuschrauben, weil wir uns nicht in der Lage sehen, das zu erfüllen und sagen, okay, das kann ja Gott nicht alles von uns verlangen. Das kann ja kein Mensch überhaupt tun. Aber tu das nicht. Lies es so, wie es gemeint ist, bis du an diesem Punkt kommst, wo du an dir selbst verzweifelst und sagst, ich kann es nicht tun. Ich schaffe es nicht. Die Sünde hat mich zu sehr im Griff. Und das ist dann, wie Schlatter es nennt, die stille Zubereitung für Christus, für Jesus. Wenn wir so tot sind, dann leuchtet uns in Christus die Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir begreifen, dass wir ihn brauchen. Wir begreifen, dass wir in ihm allein das Leben finden. Und dass wir nicht durch uns selbst oder durch das Gesetz, sondern durch den Glauben an ihn gerettet werden. Also auch auf dieser persönlichen Ebene ist das Gesetz ein Wegbereiter zu Christus. Und Jesus hat gesagt, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und ich denke, er meint damit, dass wir an diesen Punkt kommen müssen, wo wir an uns selbst verzweifeln, wo wir unseren eigenen geistlichen Bankrott, unsere eigene geistliche Armut erkennen und sagen, ja, ich bin arm vor dir, ich kann mich selber nicht retten. Und genau das führt uns das Gesetz vor Augen. Und es bereitet uns so darauf vor, oder es bereitet uns zu, den anzunehmen, der für uns arm wurde, damit wir reich werden. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Jesus Christus sich freiwillig unter den Fluch der Sünde gestellt hat, damit wir, die an ihn glauben, davon frei werden. Dass er gestorben ist, damit wir leben. Dass er in die Dunkelheit gegangen ist, damit uns das Licht des Lebens aufleuchtet. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du das Gesetz, das du gegeben hast, verwendest in unserem Leben als eine stille Zubereitung zu Christus. Dass wir durch das Gesetz unsere eigene Sünde erkennen. Dass wir sie nicht von uns weisen, sondern dass wir ehrlich vor dir werden und sie vor dir bekennen und bekennen, dass wir einen Retter brauchen, der uns aus unserer Notlage herausrettet. Dass wir die Schuld daran nicht verschieben und von uns weisen, sondern dass wir sie uns eingestehen und dann Jesus Christus ergreifen als unseren herrlichen Erretter. Danke, dass er alles getan hat, was nötig war, um uns von dem Fluch der Sünde zu befreien. Und danke, dass wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern unter deiner Gnade. Hilf uns, an deiner Gnade festzuhalten, Tag für Tag. Hilf uns, uns daran zu erfreuen, uns an Christus, unseren Retter, zu erfreuen und für ihn Tag für Tag zu leben. Amen. Lasst uns diese Bitte jetzt auch in einem Lied zum Ausdruck bringen. Wir wollen Jesus Christus bitten, dass er uns vor Augen steht, dass wir ihn sehen, dass wir auf ihn schauen können.